Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Mindestens 3.677 Kinder und Jugendliche wurden von katholischen Priestern, Diakonen oder Ordensleuten zu sexuellen Handlungen gezwungen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz vor einem Jahr veröffentlicht hat. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer dürfte weitaus größer sein. Auch heute sprechen wir über eine Studie zum Thema sexuelle Gewalt. Es geht dabei nicht nur um die Kirchen, es geht auch um Missbrauch in Familien, Heimen und Sportvereinen. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Betroffenen selbst. Welcher Art der Aufarbeitung erwarten Sie? Wir sprechen darüber mit der Leiterin des Forschungsprojekts. Und wir blicken nach Südkorea, wo sich mehr Menschen das Leben nehmen als anderswo auf der Welt. Das könnte auch mit Konfuzius zu tun haben. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Seit 2016 gibt es die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Ihre Aufgabe ist es, Art und Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder in der Bundesrepublik und der DDR aufzudecken. Egal, wo Kinder zu sexuellen Handlungen genötigt wurden, in der Familie, im Sportverein, im Ferienlager, in kirchlichen Institutionen. Ausdrückliches Ziel ist es, das Leid und das Unrecht, das den Betroffenen widerfahren ist, anzuerkennen und durch Aufarbeitung und Öffentlichkeitsarbeit Kinder in Zukunft besser vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Die Professorin Barbara Kavemann ist Mitglied dieser Kommission. Sie ist Soziologin und Mitarbeiterin am Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen in Freiburg. Sie hat ein Forschungsprojekt geleitet zur Frage, welche Erwartungen Betroffene von sexuellem Kindesmissbrauch an die gesellschaftliche Aufarbeitung haben. Heute werden die Ergebnisse der Studie veröffentlicht und ich kann schon jetzt mit Barbara Kavemann darüber sprechen. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen, Frau Dittrich.
Frau Kavemann, das ist eine lange und ausführliche Untersuchung, die Sie heute veröffentlichen werden. Was ist das wichtigste Ergebnis? Also was ist für Menschen, die in der Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben, heute die wichtigste Erwartung beim Thema Aufarbeitung?
Die wichtigste ist, dass die Gesellschaft sich anstrengt, dass sie ernst genommen werden, dass ihre Probleme gesehen werden, dass Unrecht als Unrecht benannt wird. Ja, und dass sie die Unterstützung bekommen, die sie heute brauchen, damit es ihnen besser geht.
Was bedeutet das, wenn Sie sagen, dass Unrecht als Unrecht benannt wird? Von wem erwarten die Menschen das?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, wer getan hat, was getan worden ist. Ja, wenn es zum Beispiel um sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt in Familien geht, dann wünschen sich Betroffene sehr stark eine Unterstützung, dass die Familie sich bekennt dazu, dass sie nicht geschützt hat. Ist die sexuelle Gewalt in Institutionen ausgeübt worden, wie zum Beispiel in kirchlichen Institutionen, in pädagogischen Institutionen, dann erwarten Betroffene, dass diese Institution Verantwortung übernimmt für das, was passiert ist, auch wenn es bereits länger zurückliegt, dass sie ernst genommen werden mit dem, was ihnen getan wurde und auch, dass Täter und Täterinnen zur Verantwortung gezogen werden.
Das sind ja zwei Sachen. Einmal das Bekenntnis zur Schuld und das individuelle zur Verantwortung ziehen. Habe ich das richtig verstanden, dass es für viele Betroffene auch besonders wichtig ist, dass eine Institution wie die Kirche offiziell und öffentlich sagt, wir haben Verantwortung, wir haben weggesehen, wir haben dieses Unrecht nicht verhindert?
Genau das ist es. Genau darum geht es. Es geht um die öffentliche Verantwortungsübernahme. Von Schuld wird nicht immer gesprochen. Schuld ist ein problematischer Begriff. Aber von Verantwortungsübernahme. Und Verantwortung bedeutet eben auch, dafür Sorge zu tragen, zum Beispiel, dass Betroffene eine Einsicht bekommen in ihre Akten, wenn sie das wünschen, dass das zugänglich gemacht wird, dass es nicht verhindert wird, dass die Institution offenlegt, was damals passiert ist und auch wirklich Anstrengungen und finanzielle Mittel da rein investiert, offenzulegen, was passiert ist. dass geschaut wird, wie können Betroffene heute eine Unterstützung bekommen, dass sie mit den Folgen, die angerichtet wurden durch die Gewalt selbst, durch das lange Verschweigen, durch die Manipulation, durch das Verleugnen der Institution oder das Verleugnen von Familien, ja, dass alles auf ihnen abgeladen wurde. Ja, wie können sie heute eine Unterstützung bekommen, die angemessen ist und die ihnen tatsächlich weiterhilft? Manche fordern schlicht und einfach, sagen, Anerkennung wäre für mich, wenn die Gesellschaft dafür zahlt, dass ich jetzt Therapie brauche. Andere sagen, Anerkennung wäre für mich, wenn ich eine Entschädigung bekomme. Und andere sagen, Anerkennung wäre für mich, wenn die sich endlich entschuldigen.
Das heißt, für viele geht es tatsächlich auch um eine finanzielle Wiedergutmachung.
Das ist durchaus für einige ein Thema. Ja, wir haben eine qualitative Untersuchung geführt, keine in dem Sinne quantitative. Das heißt, wir haben vor allem das große Spektrum deutlich gemacht, wie unterschiedlich es sein kann, was Menschen brauchen. Und deswegen ist das Allerwichtigste, dass ihnen zugehört wird. Dass nicht, sagen wir mal, irgendwie geschaut wird, ach, wir denken uns jetzt aus, was könnte für die Leute gut sein, sondern dass sie angehört werden. Das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe der Kommission, ja, und dass gehört wird, was sie sagen, was sie brauchen, und sie brauchen Unterschiedliches. Ja, und da muss drauf reagiert werden. Das heißt, in alle Prozesse einer Institution, wenn aufgearbeitet wird, müssen Betroffene unmittelbar einbezogen werden und müssen ihre Sicht der Dinge einbringen können als leitend für den Prozess der Aufarbeitung. Aufarbeitung ist immer ein Prozess, und zwar auf zwei Ebenen. Die Betroffenen müssen auf der einen Seite, und das haben sie uns gegenüber sehr deutlich gemacht, sie müssen ihre eigene Geschichte bewältigen. Sie müssen bewältigen, was ihnen passiert ist, damals als Kind, und sie müssen bewältigen, was das als Folgen alles nach sich gezogen hat. Und gleichzeitig haben sie den Blick auf die Gesellschaft und sagen, und hier muss Verantwortung übernommen werden. Und wir müssen gesehen werden, wir müssen ernst genommen werden, wir müssen einbezogen werden.
Kann das ein Ersatz sein für strafrechtliche Verfolgung, wenn Verjährungsfristen schon verstrichen sind? Kann es dann trotzdem ein Gefühl von Gerechtigkeit und Wiedergutmachung geben?
Ja, die Frage nach der Gerechtigkeit haben wir auch gestellt und wird dann auch gerne gesagt, oh, das ist aber eine schwere Frage. Ja? Gerechtigkeit, ein ganz großes Thema. Spontan wurde in den Interviews häufig geantwortet, nein, Gerechtigkeit kann es nicht geben. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, man kann nicht ungeschehen machen, was geschehen ist. Und trotzdem gibt es immer wieder Überlegungen dazu, wie könnte es sein, auch wenn Gerechtigkeit nicht erreichbar ist, aber dass doch zumindest die Verhältnisse etwas gerechter werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Das hängt auch wiederum zusammen, zum Beispiel mit einer Entschädigung, das heißt zu Deutsch mit einem Nachteilsausgleich. Wenn mir so viele Nachteile entstanden sind im Leben durch das, was mir getan wurde, weil ich so leiden musste unter den Folgen, dass mir ein Ausgleich gegeben wird, ja? Oder aber Gerechtigkeit im Sinne von Strafe. Viele halten sehr viel von Strafe. Gleichzeitig, dass sie sagen, okay, was wäre gerecht? Der müsste genauso leiden, wie ich gelitten habe. Aber was würde das für einen Sinn machen? Man würde nur ein neues Opfer schaffen. Ja? Das heißt, wir haben es, deswegen ist die qualitative Arbeit, also die Interviewarbeit hier so wichtig. Wir haben es mit einem Nachdenken über ganz zentrale gesellschaftliche Probleme zu tun. Und hier können wir sehr viel draus ziehen, was muss passiert werden. Und es dreht sich im Kern immer wieder um das Ernstnehmen, Anhören, ja, Anerkennung geben.
Wenn Sie Anerkennung sagen, was ist der Unterschied in dem Fall zwischen Anerkennung und Mitleid? Also auch in Ihrer Studie geht es ja sehr oft um Anerkennung von Leid und Unrecht.
Ja.
Wo ist da die Grenze zwischen Anerkennung und Mitleid?
Mitleid ist eine Haltung von oben herab. Ja? So wird es zumindest sehr oft empfunden. Mitleid schreibt die Betroffenen fest auf einen Opferstatus. Was anderes als Mitgefühl oder als Empathie. Ja? Mitleid hat leicht etwas sehr Hierarchisches. Ja? Anerkennung. Ja, bedeutet, ich bin in einer Position, dass ich dir etwas geben muss. Ja? Dir ist etwas versagt geblieben. Ja? Man hat dich nicht ernst genommen. Ja? Man hat keine Konsequenzen gezogen. Ja? Man hat gedacht, ach, ist alles lange her, ist alles vorbei. Ja? Man hat nicht gesehen, wie sehr du gelitten hast und zum Teil heute noch leidest. Das gilt ja nicht für alle, aber für viele. Das heißt, Anerkennung bedeutet schlicht und einfach, Tatsachen zu sehen und entsprechend angemessen darauf zu reagieren.
Wenn wir bei den Tatsachen sind, würde ich gerne mit Ihnen auch über den Begriff sexueller Missbrauch sprechen. Der hat sich inzwischen durchgesetzt, obwohl er umstritten ist. Zum einen, weil er vorgibt, es würde auch einen zulässigen sexuellen Gebrauch von Kindern geben. Zum anderen, weil die Gewalt, die damit verbunden ist, in diesem Begriff ja nicht vorkommt. Was sagen die Betroffenen dazu? Sind die mit dieser Formulierung einverstanden oder wäre es nicht auch eine Form der Anerkennung, zu sagen, man muss sagen, was ist? Und im Zweifelsfall hat es eben mit Gewalt zu tun. Man muss vielleicht gegebenenfalls auch von Vergewaltigung sprechen.
Ja, ich denke, wenn Vergewaltigung passiert, sollten wir auch von Vergewaltigung sprechen. Sexueller Missbrauch ist ja nun erstmal ein juristischer Begriff. Ne? Unser Strafgesetzbuch kennt das so. Von daher benennt es eine Straftat. Das ist nicht schlecht. Ne? Gleichzeitig ist es aber so, wir führen diese Diskussion wirklich seit den frühen 80er Jahren. Ja? Es ist schwer, das, was die sexuelle Gewalt, die sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche bedeuten, in einen passenden Terminus zu fassen. Kinder zum Beispiel können viel anfangen mit dem Begriff sexueller Missbrauch. Gewalt, Kinder und Jugendliche würden dann ganz häufig sagen, also Gewalt, unter Gewalt verstehen sie was anderes, ja? Schwere körperliche Gewalt zum Beispiel, ja? Betroffene selbst halten sehr viel von dem Begriff, also erwachsene Betroffene, entschuldigen Sie.
Die
erwachsene,
in der Kindheit die das in der Kindheit erlebt haben.
Die halten sehr viel von dem Begriff sexuelle Gewalt. Manche bevorzugen sexualisierte Gewalt, ja? Aber stärker noch wird eigentlich die Diskussion unter den Betroffenen geführt um den Opferbegriff, ja? Soll man sie Opfer nennen oder sind es Betroffene oder sind es Überlebende? Und auch hier haben wir ein ganz breites Spektrum, je nachdem, was bevorzugt wird. Ja? Das hat viel mit der eigenen Situation zu tun. Also wenn sehr stark gekämpft wird, zum Beispiel darum, endlich die Therapie finanziert zu bekommen oder endlich eine Entschädigung zu bekommen, dann steht da Opferstatus im Vordergrund. Ja? Wenn Betroffene das hinter sich gelassen haben und haben gesagt, okay, das ist Teil meiner Vergangenheit, das bestimmt meine Gegenwart nicht mehr, bezeichnen sie sich als Betroffene. Einzelne entscheiden sich dafür und sagen, ich bin Überlebende, weil es hätte sehr gut sein können, dass ich es echt nicht geschafft hätte. Ja? Und so viele sind auf der Strecke geblieben und so viele haben sich das Leben genommen. Ich bin Überlebende. Das ist etwas sehr Persönliches. Ja? Und man kann natürlich jetzt, sagen wir mal, gesellschaftlich oder medial nicht auf all diese persönlichen Bevorzugungen reagieren. Ja, aber es ist ganz wichtig, und das hat unsere Untersuchung sehr deutlich gezeigt, Betroffene sind mehr als das Opfer. Und wenn sie in den Medien befragt werden, wenn sie im Interview sind, wenn sie in Talkshow sind, es ist nicht in Ordnung, die einzige Information zu ihnen zu geben, Missbrauchsopfer. Das ist stigmatisierend.
Sagt die Soziologin Barbara Kavemann. Sie ist Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Ihre Studie über die Erwartungen Betroffener an die gesellschaftliche Aufarbeitung wird heute veröffentlicht. Frau Professor Kavemann, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen.
Südkorea gehört zu den Ländern mit einer besonders hohen Suizidrate. Es sind vor allem sehr junge und sehr alte Menschen, die sich in Südkorea das Leben nehmen. Die einen tun es, weil sie den Lern- und Leistungsdruck ihrer Gesellschaft nicht mehr aushalten, die anderen, weil sich im Alter niemand um sie kümmert. Was all das mit Konfuzius zu tun hat und warum Bildung in Südkorea zu einer Ersatzreligion geworden ist, beschreibt Horst Blümel.
Der Jongmyo-Park in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. An diesem sonnigen Tag sitzen einige ältere Männer einander an kleinen Tischen gegenüber. Sie sind in das Brettspiel Go vertieft. Mit in Falten gezogener Stirn grübeln manche über ihren nächsten Zug. Unweit der Spieler sitzen ein paar sehr alte Leute auf den Parkbänken. Sie schauen in Gedanken versunken vor sich hin.
In the old days, everybody took care of their parents, because you just had to, because that was Confucianism.
Früher war es selbstverständlich, dass sich jeder Koreaner um seine Eltern kümmerte. Diese Tradition entstammt dem Konfuzianismus und war eine moralische Pflicht. Wer dieser Aufgabe damals nicht nachkam, wurde vom Staat dafür bestraft.
sagt Professor David A. Mason von der Sejong University in Seoul.
When I got here in the early 80s, there was still heavily the ethic of yes, the children take care of the parents.
Als ich in den frühen 80er Jahren hierher kam, übernahmen noch viele Leute Verantwortung für ihre Eltern. Und diese hatten dafür gesorgt, dass ihre Kinder eine exzellente Bildung erhielten. Und wenn sie heirateten, bekamen die Kinder von den Eltern ein Haus oder eine Wohnung gestellt. Im Gegenzug erwarteten die Eltern, dass sie im Alter von ihren Nachkommen nicht allein gelassen wurden und sie bis zu ihrem Tod versorgt waren. Dies war so eine Art soziales Geschäft, aber das hat sich total verändert.
Das sich kümmern um die Eltern fußt auf der Lehre des chinesischen Philosophen Konfuzius, der im 6. Jahrhundert vor Christus geboren wurde. Seine Grundsätze bestimmten in der Vergangenheit in Korea die Beziehungen der Menschen untereinander. Konfuzius nannte in seiner Lehre drei soziale Pflichten, denen jeder nachkommen sollte: die Verehrung der Eltern und Ahnen, die Aufrechterhaltung von Anstand und Sitte und Loyalität. Diese Regeln sollten in den hierarchischen Beziehungen innerhalb der Familie, der Gemeinschaft und im Staatswesen befolgt werden. Ein harmonisches Miteinander sollte in jeder Beziehung angestrebt werden, angefangen mit einem harmonischen Verhältnis zwischen Ehepartnern und innerhalb der Familie.
The relationship between young men and young women is very breaking down and we don't get marriages anymore hardly.
Die Beziehungen zwischen jungen Frauen und Männern funktionieren nicht mehr. Und es wird kaum noch geheiratet. Viele rebellieren gegen das konfuzianische System, welches die Beziehungen zwischen Ehefrau und Ehemann und alten und jungen Leuten klar definiert. Die alten Menschen sind oft wütend, dass die jungen Leute sagen, nein, wir machen das nicht mehr.
Seit Anfang der 1960er Jahre erlebte Südkorea einen rasanten Wirtschaftswandel. Das Land entwickelte sich von einem Agrarstaat zu einer der führenden Industrienationen. Gut bezahlte Arbeitsplätze gab es nun in den großen Städten. Die jungen Leute wanderten vom Land ab in die Städte und ihre Eltern blieben allein zurück. Und die Besuche ihrer Kinder blieben aus. Deren Augenmerk gilt der eigenen Familie.
Ich verwende alle meine Ressourcen für meine Kinder, damit sie an der besten Uni studieren und danach ein gutes Leben führen können. Aber dies kann man seinen Eltern in Korea nicht sagen. Deshalb kümmert man sich einfach nicht mehr um sie. Irgendwann verstehen die Eltern dann die Botschaft und wenden sich betreten ab. Es ist mit sehr großer Scham behaftet, zu bekennen, dass die eigenen Kinder sich nicht um einen kümmern. Und wenn ein Vertreter der Regierung vorbeikommt und nachfragt, wird gesagt, aber klar doch, meine Kinder sorgen für mich.
Nur etwa ein Drittel der Senioren in Korea haben Anspruch auf Unterstützung vom Staat. Sie bekommen etwa 200 Euro Rente pro Monat. Dieser Betrag deckt aber nur ein Viertel der Kosten, die eine Person in einer kleinen Wohnung zum Leben braucht. Um überhaupt ein wenig Geld zur Verfügung zu haben, durchwühlen einige alte Menschen Abfallhaufen nach Papier und Metall. An bestimmten Sammelstellen bekommen sie dafür dann etwas Geld. Gemäß einer Studie gilt die Hälfte der alten Menschen in Korea als arm. Die Bewohner eines privaten Altenheims außerhalb von Seoul haben keine finanziellen Sorgen. Und außerdem leiden sie nicht unter Einsamkeit, wie viele andere alte Menschen in Korea.
Meine Tochter wohnt in Seoul und hat mir dieses Heim empfohlen. Ich hatte eine Operation und konnte danach nur liegen. Als es besser wurde, hat meine Tochter gesagt, ich kenne dieses gute Heim. Ich konnte ja nicht laufen und zurück in meine Wohnung. Da wäre ich ja ganz allein gewesen. Unmöglich. Deshalb hat meine Tochter darauf bestanden, dass ich in dieses Heim gehe.
Aber nicht nur die alten Leute leiden unter den Lebensumständen in Korea, auch Kinder und Jugendliche sind betroffen. Mehr als ein Drittel von ihnen gab bei einer Umfrage an, unter chronischem Stress zu leiden. Viele der Heranwachsenden sind dem enormen Leistungsdruck in der Schule und auf der Universität nicht gewachsen. Sie sehen oft nur noch eine Lösung und nehmen sich das Leben. Suizid ist Todesursache Nummer 1 unter den Jugendlichen. Von 2011 bis 2016 begingen 2% der 10- bis 19-Jährigen Selbstmord. Bei den jungen Leuten zwischen 20 und 29 Jahren lag die Suizidrate bei 9%. In Südkorea scheiden jeden Tag 50 Menschen freiwillig aus dem Leben, doppelt so viele wie in Deutschland oder Frankreich. Im Konfuzianismus befindet keine göttliche Instanz über Leben und Tod. Und Gebete, Beichten, Buße können einen Lebensmüden nicht von Gefühlen wie Scham oder Schuld befreien. Ein Suizid als Wiedergutmachung einer Verfehlung oder des Scheiterns gilt in der konfuzianischen Lehre nicht als moralisch verwerflich, sondern kann als Ausweg aus einer schwierigen Lebenslage dienen. Mit dem Tod kehrt der Mensch zu seinen Ahnen zurück und wird von den Hinterbliebenen verehrt, ob er ein Mörder oder Diktator war, eines natürlichen Todes oder von eigener Hand gestorben ist. Sung Ae, Mitarbeiterin einer Menschenrechtsorganisation, schreibt gerade die vielen Selbsttötungen jüngerer Koreaner dem Bildungssystem zu. Sie hat am eigenen Leib erfahren, welcher Belastung man ausgesetzt ist, um später einen der begehrten Studienplätze an den besten Universitäten im Land zu bekommen.
Wir haben das nur durch unseren guten Zusammenhalt untereinander geschafft. Man geht morgens um 8 Uhr zur Schule und kommt von dort erst um 23 Uhr zurück. Manche sind sogar erst nach Mitternacht zu Hause. Das ist wirklich unmenschlich. Wo sind da die Menschenrechte unserer Kinder?
Auch Professor Jae Yong Kim von der Wonggang University kritisiert das Bildungssystem in Südkorea.
Like him, this kind of education system. 40 years passed, no change.
Unser Bildungssystem ist die Hölle. Vor 40 Jahren habe ich genau das Gleiche erlebt. Ich habe das damals gehasst. Nichts hat sich seitdem verändert. Keine Freizeit und keinen Spaß am Leben, nur Lernen. Und die Schüler haben immer noch großen Respekt vor ihren Lehrern und stellen keine unangenehmen Fragen. Heute unterrichte ich selbst und möchte zu meinen Studenten ein Verhältnis auf Augenhöhe haben. Aber dies ist sehr schwer. Die Kinder lernen schon von klein an, sich ehrfürchtig zu verhalten.
Another way of teaching, another way of learning, but it's very difficult to change.
Here in Korea, there's still the sense that highly educated people should be listened to, should be respected.
Hier in Korea bringt man gebildeten Menschen große Achtung entgegen und ihre Meinung ist sehr gefragt. Regierungsvertreter und auch Leute mit viel Geld sollen sich vor Professoren und Akademikern verneigen. Menschen mit der besten Bildung sollen die Gesellschaft führen. Bildung ist in Korea enorm wichtig und jeder soll sich darauf konzentrieren.
Bildung ist eine Ersatzreligion geworden. Trotz der vielen Selbstmorde unter den Kindern stellen nur wenige Eltern das Bildungssystem in Frage und denken an die Gesundheit ihrer Kinder, wie Sung Ae vor kurzem erfahren musste.
Ich habe gerade erst von einem Grundschüler gehört, der seinen Lehrer gefragt hat, wozu lebe ich eigentlich? Ich mache ja nichts, außer zu lernen. Und als der Tutor das den Eltern erzählt hat, sagten diese, das können wir nicht nachvollziehen. Schließlich geht es doch hier allen so.
Aber wenn sich nicht grundlegend etwas am koreanischen Bildungssystem ändert und Politiker weiterhin nur vor den Wahlen versprechen, die Lebenssituation der alten Leute verbessern zu wollen und dieser Aussage keine Taten folgen, wird Südkorea die hohe Selbstmordrate unter alten Menschen und Kindern beibehalten. Verzweifelte springen dann weiterhin in Seoul von Brücken in den Hahnfluss, trotz der Sensoren am Geländer und Überwachungskameras. Und auf dem Land öffnen auch in Zukunft alte und einsame Bauern ihren Giftschrank, holen Pestizide heraus und schlucken sie, um ihrer misslichen Lage ein Ende zu bereiten.
Bildung, Suizid und Konfuzius. Horst Blümel war das über gesellschaftlichen Wandel in Südkorea. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema chronischer Juckreiz. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.